Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auf die ersten Jahre kommt es an, dem Podcast vom NIFPE und Verlag Herder. Ich bin Katrin Hohmann und interviewe monatlich Expertinnen und Experten zu vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung und Entwicklung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
Wir sehen das Personen nicht von außen an. Das sind nicht Personen, wie wir die aus Spielfilmen kennen, die, wo man schon in der ersten Szene sagt, ah, mit der Person stimmt was nicht, sondern das sind oft nette Personen. Wir sehen das in den verschiedenen Fällen, wo das Umfeld sagt, hätte ich gar nicht gedacht, die Person konnte so gut mit Kindern oder war hier immer auch zum Grillen und alle haben sich irgendwie gut verstanden. Und das muss uns auch in Einrichtungen bewusst sein. Wir wünschen das keine Einrichtung, aber es muss jedem klar sein, dass das in jeder Einrichtung passieren kann.
Ich freue mich, Sie zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu können. Diese trägt den Titel Pädagogische Einrichtungen als sichere Orte – Schutzkonzepte in der Praxis. Dass pädagogische Einrichtungen sichere Orte sind, in denen Demokratie und Mitbestimmung gelebt werden darf, sollte keine Vision bleiben, sondern gelebte Praxis. Dafür wurden verpflichtende Schutzkonzepte in Deutschland und Österreich als klare Instrumente geschaffen, um Grenzverletzungen, Übergriffe und Straftaten zu erkennen und entsprechend zu handeln. In der Theorie und praktischen Umsetzung ist es jedoch oft schwer, Grenzen und auch Strafen zu definieren. Fachkräfte und Teams begegnen täglich Herausforderungen. Bei der Erstellung und Weiterentwicklung dieser Konzepte kann es helfen, sich professionell unterstützen zu lassen, um Maßnahmen systematisch und auf Augenhöhe umzusetzen. Um über dieses Thema zu sprechen, haben wir Sarah Westermann und Jens Hudemann von OK Schutzkonzepte eingeladen. Sarah ist Erzieherin, Sozialarbeiterin und Fachkraft für Kinderschutz und tiergestützte Intervention. Und Jens ist Diplompädagoge und ausgebildete Kinderschutzkraft sowie systemischer Therapeut. Ja, herzlich willkommen, ihr beide.
Ja, danke für die Einladung.
Genau, ihr habt OK Schutzkonzepte gegründet. Ich finde den Namen schon mal so klasse, weil ja, okay, Schutzkonzepte, genial. Wie kam es dazu? Wie kam es zu der Gründung?
Ja, ich würde, glaube ich, mal einsteigen. Ich beschäftige mich seit 2012 mit Schutzkonzepten und habe das zunächst freiberuflich lange gemacht und war zu der Zeit in der Erziehungshilfe tätig und ging es sehr im Schwerpunkt um die Prävention sexualisierter Gewalt. Ich hatte so meine Hemmung, in dieses Thema einzusteigen, weil ich dachte, ach, das ist jetzt eigentlich gar nicht so das, wo ich mich schwerpunktmäßig mit beschäftigt habe, und habe dann aber sehr schnell festgestellt, dass es bei der Prävention von sexualisierter Gewalt im Kern um die Auseinandersetzung mit Macht und Abhängigkeit geht. Und dann merkst du sehr schnell, wenn du in der Erziehungshilfe tätig bist, dass du eigentlich permanent mit Macht und Abhängigkeit konfrontiert bist und das auch ständig aushandeln musst. Und du erkennst auch Ungleichheiten im System und manchmal auch ein paar Dinge, die eigentlich von Anfang an unfair sind. Und das hat mich tatsächlich so fasziniert, sich damit reflexiv auseinanderzusetzen. Und das überprüft im Grunde die gesamte pädagogische Haltung. Ja, und dann war ich infiziert und konnte das nicht mehr loslassen. Und das wurde im Grunde über die Jahre immer mehr. Letztendlich, vielleicht, Sarah, vielleicht erzählst du mal, wie das so war in Sachen, also für wen wir eigentlich alle Schutzkonzepte anbieten. Das spielt auch eine Rolle dabei, dass es im Grunde kein Dach gab, also keinen Träger, der das so kombinieren konnte, das, was wir machen. Und da mussten wir eigentlich in die Selbstständigkeit, mehr oder weniger.
Ja, vielleicht gehe ich da nochmal einen kleinen Schritt zurück, weil Jens und ich uns natürlich vorher noch nicht kannten. Wir haben uns kennengelernt auf Fortbildung. Damals war ich Ombudsfrau für eine stationäre Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, das Beschwerdemanagement für Kinder und Jugendliche. Das heißt, auch mich hat das Thema Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse natürlich sehr beschäftigt. Und ich war auf einer Fortbildung zufälligerweise mit Jens. Und da haben wir uns kennengelernt, haben gemerkt, dass unsere Einstellungen da gut zueinander passen. Und haben dann entschieden, okay, eine Zusammenarbeit könnte man ja erstmal ausprobieren. Dann habe ich erst als freie Mitarbeiterin für Jens gearbeitet Und nach einer Zeit haben wir dann gemerkt, okay, der Bedarf ist einfach so groß, weil es natürlich Schutzkonzepte im Bereich Kita schon länger gibt. Es ist auch schon länger Thema, ist da irgendwie präsenter. Jetzt kommen aber auch Eingliederungshilfe, Schulen, also alle sozialen Einrichtungen, die man sich so vorstellen kann. Und uns war es wichtig, nicht nur eine Zielgruppe zu bedienen, sondern Schutzkonzepte größer zu denken, weiterzudenken, auch partizipativ zu denken. Und da kam der Entschluss dann vor einigen Jahren, dass wir gesagt haben, okay, wir kündigen unsere Jobs und wir machen uns zusammen selbstständig und gründen die Firma OK Schutzkonzepte. Sind bisher damit auch sehr zufrieden, haben jetzt auch eine Angestellte, wir arbeiten im Team zusammen, sitzen in Oldenburg und in Osnabrück. Also ich sitze mit der Angestellten in Osnabrück, Jens sitzt in Oldenburg. Und wir müssen sagen, dass wir das auch sehr, also ich glaube, da kann ich für dich mitsprechen, Jens, dieses in verschiedenen Einrichtungen sein zu dürfen, mit verschiedenen Altersgruppen, mit Menschen mit und ohne Unterstützungsbedarf zu arbeiten, mit unterschiedlichen Arbeitsfeldern konfrontiert zu sein, ist einfach eine sehr bereichernde Arbeit für uns. Und da hat sich die Selbstständigkeit auf jeden Fall gelohnt.
Vielleicht noch ein Satz, weil du es so gesagt hast, dass der Titel unserer Firma dich so anspricht. Okay, warum eigentlich okay? Letztendlich merke ich auch ständig eigentlich, wie genial das eigentlich war, weil es geht im Kern, geht es bei Prävention um die Frage, ist es okay oder ist es nicht okay? Und es muss auch eine permanente Frage bleiben, um die Achtsamkeit hochzuhalten. Darum dreht sich im Grunde am Ende alles.
Und gleichzeitig wissen wir aus der Praxis, wie kompliziert es ist für alle, die wissen, ich muss es jetzt tun, vielleicht auch aus Träger- und Leitungssicht und dann aber auch für die Fachkräfte, das dann auch so am Ball zu halten und umsetzbar zu gestalten. Und ich glaube, genau da kommt ihr ins Spiel und das soll auch im Gespräch auch rausgearbeitet werden, würde ich fast sagen, dass es eben lebendig geht und wo die Stolperstellen sind. Und wir wissen ja nun, seit einigen Jahren sind sie verpflichtend. Die meisten Einrichtungen haben es mindestens geschrieben, mindestens im Schrank zu stehen. Vielleicht leben sie es auch lebendig. Was mich an dieser Stelle interessieren würde, wisst ihr, seit der Einführung der Schutzkonzepte, ob es Veränderungen in den Meldungen der Kindeswohlgefährdung zu beobachten ist, also was die Zahlen aktuell sagen?
Also man sieht es in den Statistiken, dass die Zahlen in den letzten Jahren gestiegen sind, also die Zahlen an Meldungen. Auf den ersten Blick kriegt man so das Gefühl, Gott, oh Gott, es gibt viel mehr Gefährdung für Zielgruppen. Wenn man sich aber mal auf einer anderen Ebene anguckt, sehen wir einfach, dass es eher eine höhere Sensibilität gibt. Fachkräfte, Eltern, Angehörige sind durchaus jetzt in der Lage, auch die Feinheiten von Grenzverletzungen, von Übergriffigkeiten zu erkennen, früher zu reagieren und auch zu erkennen, okay, was muss ich jetzt eigentlich melden? Wo muss ich jetzt handeln? Und was ist eigentlich, und da sind wir wieder bei dem Thema, was ist eigentlich okay und was ist nicht okay? Und das führt natürlich zu höheren Zahlen.
Und in den Einrichtungen, in der Arbeit, nehme ich über die Jahre schon eine positive Verschiebung hinsichtlich der Sensibilität wahr. Also es ist schon sehr viel feinfühliger und vorsichtiger im Austarieren von Nähe und Distanz. Das heißt also, so ganz subtil über die Jahre nehmen wir schon wahr, dass Pädagogik sich auch verändert und dass Partizipation einen wesentlich größeren Stellenwert kriegt, auch wenn das manchmal auch ein bisschen als Reizwort verstanden wird, Partizipation, habe ich auch so den Eindruck. Aber im Grunde, wenn man mal so schaut, wie arbeiten sie denn in den Einrichtungen, dann nehmen wir schon wahr, da hat sich in den letzten 10 Jahren unglaublich viel verschoben.
Auch einfach gesellschaftlich, ne? Der Blick ist jetzt einfach auch ein anderer. Auch durch die Berichterstattung, auch dadurch, dass jetzt Schutzkonzepte verpflichtend sind, dass jeder merkt, okay, Einrichtungen befassen sich damit. Warum ist das eigentlich ein wichtiges Thema, wenn man da noch Angehörigenarbeit mit reinnimmt, was ja auch zum Schutzkonzeptprozess durchaus dazugehört, dann sind alle auf einmal sensibler und gehen nochmal sorgsamer in ihren Handlungen mit der Zielgruppe um.
Ja, ein Glück, ne? Und auch wenn man sich die Publikationen in den letzten Jahren anguckt, ich finde, da sieht man auch immer kriegt man immer so ein Gefühl dafür, was ist gerade wichtig, was ist gerade aktuell, was ist gerade brisant. Und auch hier, also wer die Folgen öfter hört, weiß, wir haben hier auch schon häufiger drüber gesprochen. so auch vor, ich glaube, 3 Jahren bereits mit Jörg Maywald über Schutzkonzepte, auch mit Frau Remsberger-Kehm, was ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinke. Was ich bei euch aber nochmal gesehen habe und was Besonderes fand, weil ich beschäftige mich beruflich ja auch schon länger mit diesem Thema, mit den Themen auch rund um Grenzverletzung, rund um Strafen und bin mit vielen Fachkräften in Kontakt. Und was häufiger begegnet, sind eben diese Grenzverletzungen, die auftreten, wenn die Handlungsalternativen fehlen, wenn Fachkräfte sagen, boah, ich bin total gestresst und ich habe anders gehandelt, als ich wollte. Nun habe ich bei euch aber auch entdeckt, dass ihr darüber schreibt und auch euch damit beschäftigt. Wie ist es denn aber, wenn Fachkräfte auch strategisch vorgehen? Könnt ihr beschreiben, wie es euch oder was euch da in der Praxis begegnet und was unter strategischem Vorgehen im Hinblick auf Grenzverletzung zu verstehen ist?
Ja, ich versuche mal anzufangen. Also im Grunde geht es um die Bewusstheit der Handlung. Ist mir eigentlich klar, dass ich gerade meine Macht missbrauche, dass ich hier eine Grenze überschreite, weil ich das selber gerade so will. Und das ist so die Frage, mit der man sich durchaus auch sehr ernsthaft auch auseinandersetzen muss, weil das möglicherweise auch ein bisschen wir so tun, weil es ja immer so war. Also wir handeln nach einem Prinzip, haben wir immer so gemacht, und orientieren dann manchmal auch unsere Pädagogik daran. Und da geht's im Grunde los. Wenn wir jetzt, und da bitte Vorsicht, weil das Thema ist wirklich ein sehr, sehr sensibles und das kann emotional auch schon irritieren, wenn wir darüber sprechen, dass häufig Menschen, die sexuell übergriffig werden, sehr, sehr gezielt auf die Suche gehen und dann im Vorfeld auch ihre Übergriffe vorbereiten und sozusagen die betroffene Person im Vorfeld desensibilisieren beziehungsweise die Grenzen ganz, ganz perfide verschieben. Und das geschieht eben nicht klassisch durch eine aggressive Gewalt, sondern eher wirklich durch ein Weichspülen und ein Verschieben auf einer, wie gesagt, sehr perfiden Ebene. Das heißt, eigentlich hat die betroffene Person das Gefühl, die übergriffige Person ist doch irgendwie aber auch ganz nett und ich habe doch sonst Spaß gehabt, so schlimm kann es dann ja eigentlich nicht sein. Und diese Prozesse sind in der Tat sehr, sehr bewusst so gesteuert. Was dahinter steckt, ist ja ein gewisser Lustgewinn. Und wir denken ja auch häufig so, Täter müssen und Täterinnen übrigens auch, das ist auch nochmal ganz entscheidend, es sind nicht immer Männer, die übergriffig werden, die müssen irgendwie eine pädophile Neigung haben. Das ist gar nicht zwingend der Fall, sondern es reicht im Grunde die Möglichkeit des Lustgewinns durch Machtmissbrauch. Und das ist etwas, was übrigens auch die häufigste Motivation darstellt für sexuelle Gewaltformen. Das heißt, an der Stelle müssen wir uns auch sehr, sehr klar damit auseinandersetzen, in welcher Machtposition sind wir eigentlich? Und wie schaffen wir es sehr, sehr achtsam darauf zu gucken, damit wir unsere Macht, die ja nicht was Schlechtes im Kern ist, Macht kann durchaus ja auch sehr, sehr sinnvoll und verantwortlich eingesetzt werden. Wie schaffen wir das eigentlich, da auf dem Gleis zu bleiben? Und übrigens auch, und das ist so ein bisschen so, wie bewusst mache ich das eigentlich? Es gibt so Überforderungssituationen, über die hast du ja auch schon gesprochen, Katrin, in denen wir dazu neigen, auf das zurückzugreifen, was so im Kern angelegt ist. Und das, was im Kern angelegt ist, ist das, wie bin ich eigentlich selber erzogen worden? Und bei allem, was da auch sehr Gutes dran war, gibt es auch immer so ein paar Teile, wo man denkt, na, das war aber eigentlich damals auch nicht so, fand ich damals schon blöd. Und jetzt mache ich es plötzlich wieder. Und das ist ein gewisser Unterschied dabei.
Und das macht es oft in der Praxis auch so schwierig. Also wenn wir diese TäterInnen-Strategien, also das wird ja auch Grooming-Prozess genannt, wenn wir den vorstellen, merken wir auch eine Unsicherheit, die ja ganz natürlich ist, wo Fachkräfte sich fragen, okay, was darf ich jetzt eigentlich noch? Was ist okay, was ist nicht okay? Wie kann ich Grenzen eigentlich wahren? Und da kommen wir natürlich im Alltag auch immer wieder in unterschiedliche Situationen. Das muss gar nicht schon die Vorbereitung für einen Übergriff sein, sondern alltäglich, wenn ich das Gefühl habe, das wird meinem Gegenüber jetzt gut tun. Also mein ganz praktisches Beispiel. Wir sind in der Kita und da weint ein Kind. Und ich habe das Gefühl, das Kind braucht jetzt eine Umarmung. Dann mache ich das, ohne vielleicht vorher zu fragen, ist das eigentlich okay für dich? Und es gibt vielleicht das ein oder andere Kind, was sagt, oh ja, das habe ich jetzt gerade gebraucht, das war schön. Und vielleicht ein anderes Kind, das sagt, oh nee, das ist mir jetzt eigentlich zu nah, ich will jetzt gar nicht, wenn ich weine, auch noch angefasst werden. Dann sind wir ja schon in der Grenzverletzung. Ich habe die Grenze des Kindes gerade überschritten, ganz versehentlich, also aus einer guten Intention heraus. Ich wollte trösten, habe dann gemerkt, ich gehe zu weit. Und da ist der Punkt, wo wir als Fachkräfte immer mal wieder landen. Das kann im Alltag passieren. Wir können natürlich sorgsam mit unserem Gegenüber umgehen und Sachen absprechen, nachfragen. Aber das kann passieren. Das kann uns auch im Supermarkt in der Schlange passieren, wenn wir irgendwie zu nah dran stehen an der Person, die vor uns an der Schlange steht. Aber wichtig ist zu merken, wenn wir Grenzen verletzen, sich dafür auch zu entschuldigen, zu sagen, hey, ich dachte, das tut dir gut. Ich merke gerade, das tut dir nicht gut. Das tut mir leid. Das kommt nicht wieder vor. So kann man mit unbewussten, versehentlichen Grenzüberschreitungen umgehen. Wenn ich aber sage, okay, ich merke, das willst du jetzt gerade gar nicht, aber du weinst und ich finde es wichtig, dass du jetzt in den Arm genommen wirst, weil so machen wir das, so haben wir das schon immer gemacht, das tut allen Menschen gut. Und ich überhaupt nicht darauf reagiere, wie das Kind in der Situation vielleicht auch emotional aufgestellt ist, wie der Gesichtsausdruck ist. Vielleicht sagt es sogar nein. Und ich da mit meiner Macht, vielleicht auch mit der körperlichen Macht, die ich habe, weil ich einfach größer und stärker vielleicht bin, sage, nee, du bleibst jetzt hier auf meinem Schoß sitzen, weil ich tröste dich jetzt. Dann sind wir bei einem Übergriff. Und das ist nicht in Ordnung. Und da müssen Fachkräfte unbedingt drauf achten und sensibel sein und auch sensibel mit Gesichtsausdrücken, mit kleinen Hinweisen sein, weil nicht jedes Kind sagt so klar nein. Und ich finde auch, das muss es nicht. Ich muss mich nicht verbal äußern, um zu sagen, hier ist meine Grenze. Wir müssen uns aber auch immer wieder bewusst machen, und das hat Jens gerade ja auch beschrieben, diese schrittweise Desensibilisierung fängt natürlich mit solchen kleinen Grenzverletzungen an. Jemanden länger in den Arm zu nehmen, Berührungen ganz zufällig, um dann immer schrittweise weiterzugehen, bis es dann zum Übergriff kommt. Wichtig da auch nochmal, und das sehen wir in ganz vielen verschiedenen Fällen, die auch durch die Medien gegangen sind, wir sehen das Personen nicht von außen an. Das sind nicht Personen, wie wir die aus Spielfilmen kennen, die, wo man schon in der ersten Szene sagt, ah, mit der Person stimmt was nicht, sondern das sind oft nette Personen. Wir sehen das in den verschiedenen Fällen, wo das Umfeld sagt, hätte ich gar nicht gedacht, die Person konnte so gut mit Kindern oder war hier immer auch zum Grillen und alle haben sich irgendwie gut verstanden. Und das muss uns auch in Einrichtungen bewusst sein. Wir wünschen das keine Einrichtung, aber es muss jedem klar sein, dass das in jeder Einrichtung passieren kann. Dass übergriffige Personen dort arbeiten. Es gibt auch Fälle, wo Personen sich extra den sozialen Beruf ausgesucht haben, um näher bei der Zielgruppe zu sein. Das müssen wir uns bewusst machen, auch wenn es schwer fällt, gerade auch in Teams, wenn man sich gut versteht, wenn man sich mag, auch auf einer professionellen Ebene gut harmoniert, müssen wir uns bewusst machen, dass das in Einrichtungen vorkommen kann. Ohne Angst zu haben, jetzt mit allen zusammen in der Teamsitzung mal ein Späßchen zu machen. Weil darum geht's auch nicht. Keiner soll Angst haben, zur Arbeit zu gehen. Trotzdem ist eine gute Feedback-Kultur, ein gutes Auge auf die Handlungen von KollegInnen einfach das A und O, um Zielgruppen auch zu schützen.
Und das vielleicht auch nochmal gerade weil das so bedeutsam ist an der Stelle und wir jetzt vielleicht jetzt ZuhörerInnen denken, oh Gott, jetzt darf ich gar keine Fehler mehr machen. Es werden weiter Fehler gemacht und es werden Fehler passieren und das ist auch überhaupt nicht jetzt, wenn ich die also aus Versehen mache, ich kann mich auch am nächsten Tag noch entschuldigen. Ne? Ich komme vielleicht nach einer Stresssituation durch eine Überlastung auch nicht dazu, dass ich direkt 5 Minuten später sage, Mensch, Oskar, das war, glaube ich, von mir gerade nicht fair, so ich möchte mich nochmal entschuldigen. Aber über Nacht kann das durchaus sein, dass ich das merke, dass mir klar wird, da ist was schief gelaufen gestern, ich war nicht ganz sauber im Kontakt Und Kinder können unglaublich gut verzeihen. Also das ist so die Erfahrung, die ich immer wieder mache. Und am nächsten Tag nochmal zu sagen, puh, ich glaube, das war gestern nicht fair von mir. Das war nicht in Ordnung, es tut mir leid, ist auch eine pädagogische Fähigkeit.
Unbedingt, was wir den Kindern damit vorleben, ist so, so, so wichtig, ne? Dass wir in Kontakt gehen und auch zeigen, hey, auch wir machen Fehler und wir reflektieren und wir lassen sie daran teilhaben. Und ihr habt ja gerade auch beschrieben, dass es, wenn ihr es in Fortbildung, in den Teamtagen vorstellt und auch gerade vom strategischen Vorgehen oder wahrscheinlich aber auch andere Grenzverletzungen thematisiert, dass da so ein Unbehagen auftritt, manchmal auch so eine Anspannung bei den Fachkräften, ne? Weil ich sag mal, der Großteil, das ja gar nicht möchte, sondern wir möchten, ich sag mal, in der Regel im achtsamen Kontakt sein und die Angst, die spüre ich auch. Oh Gott, was ist, wenn ich was falsch mache? Und was ist, wenn nun auch andere mich beobachten und mir etwas sagen, was nicht gut geglückt ist? Und ich denke, da ist genau dieser wichtige, entscheidende Punkt, den ihr auch gerade benannt habt. Wie sind wir im Kontakt, in der Teamsitzung, im Miteinander? Wie werden Fehler gelebt? Was haben wir für eine Kultur? Und da komme ich auch zur nächsten Frage. Weil viele Fachkräfte sind so verunsichert, weil sie dann nicht wissen, wenn sie etwas beobachten, wie können sie es ansprechen, wie können sie es thematisieren. Ne? Bleibt manchmal ja auch so ein Charme, manchmal ist man aber auch befangen, manchmal möchten sie die Harmonie nicht zerstören oder gefährden untereinander. Was könnt ihr Fachkräften empfehlen, die etwas beobachten, verunsichert sind mit einer Handlung, die sie beobachten? Wie können sie damit umgehen?
Also da gibt es verschiedene Handlungsoptionen. Da können wir gleich mal drauf eingehen, was so Alternativen wären. Aber ich glaube, so die Basis ist, sich erstmal darüber auszutauschen, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen und wie wollen wir eigentlich mit der Zielgruppe umgehen. Und das, was wir immer als sehr, sehr wertvoll erleben, ist die gemeinsame Auseinandersetzung zum Verhaltenskodex oder auch Verhaltensampel, wird ja ganz unterschiedlich benannt, aber sich mal Regeln zu überlegen. Also was für Verhalten ist eigentlich immer okay, was für Verhalten geht gar nicht und was haben wir eigentlich für Verhalten, was nur in definierten Ausnahmesituationen funktioniert. Und sich darüber mal Gedanken zu machen. Und zwar nicht, wir machen hier einen Mehrheitsentscheid oder die Leitung schreibt uns mal ein paar Regeln auf und wir unterschreiben die, sondern im Optimalfall nimmt sich da das ganze Team für Zeit und stimmt im Konsensmodell ab. Das heißt, alle diskutieren über die Regeln und nur wenn alle damit einverstanden sind, und mit allen meine ich auch alle, dann geht dieser Satz in den Verhaltenskodex, in die Verhaltensampel. Und wir machen jetzt seit 2 Jahren ein Modellprojekt in Eingliederungshilfe, wo wir sagen, okay, eigentlich können wir ja gar keine Regeln aufstellen, nur mit Fachkräften. Also wenn es darum geht, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, dann muss man auch die Zielgruppe mit einbeziehen. Und das machen wir jetzt seit 2 Jahren, also der Verhaltenskodex partizipativ mit NutzerInnen gemeinsam, auch da im Konsensmodell, unabhängig vom Unterstützungsbedarf, unabhängig von den kommunikativen Fähigkeiten, also ob jemand gar nicht sich verbal ausdrücken kann oder mit einem Sprachausgabegerät oder mit Gebärdensprache, das ist davon total unabhängig. Jeder darf sich äußern, jeder sollte sich äußern, jeder sollte in den Prozess mit einbezogen werden. Dazu machen wir gerade unsere eigenen Visualisierungen, damit es dann auch in den Kinder- und Jugendbereich geht. Weil wir einfach merken, wenn man da die Zielgruppe mitdenkt, mitentscheiden lässt, dann hat das einfach nochmal einen pädagogisch anderen Wert. Also Fachkräfte können daran einfach gut wachsen und auch mal das Feedback von Zielgruppen sich einholen. Und auf der anderen Seite sind Zielgruppen besser informiert. Also ich bin nicht mehr abhängig von Fachkräften, was für Regeln gibt es hier und ist bei jedem die Regel irgendwie anders, sondern ich habe daran mitgestaltet und ich weiß, worum es geht und ich bin informiert, was meine Rechte angeht. Und das geht mit Kindern genauso gut wie mit Jugendlichen und Erwachsenen. Da sollte man keinen Unterschied machen.
Naja, und diese Auseinandersetzung mit dieser, also es geht um sehr, sehr klare Regeln. Also es geht nicht darum, aufzuschreiben, wir sind immer alle lieb oder
wir hauen uns nicht.
Wir finden Gewalt doof. Ja. Das ist, finden wir alle toll, solche Sätze. Aber was bedeutet das in der konkreten Situation, wenn ein Kind die frisch gemalten Bilder der anderen Kinder zerreißt, eins nach dem anderen. Das kann ja durchaus auch Emotionen auslösen. Wie verhalte ich mich? Was ist eigentlich das Maß der Mittel? Wie gehe ich mit Körperkontakt um? Wie gehe ich in den Kontakt? Welche Optionen habe ich eigentlich zur Verfügung? Und dann sind die Sätze, die in dieser Ampel sind, schon sehr konkret und sollen im Grunde wirklich auch eine Handlungsanleitung geben. Und wenn ich das im Team konsensuell vereinbart habe, dann ist es danach auch leichter, einer Kollegin oder einem Kollegen zu sagen, hör mal, wir haben da lange drüber gesprochen und das hat auch echt Zeit und Nerven gekostet. Das war nicht okay, wie du es gerade gemacht hast. Hast du selber gemerkt. Also das wird ein bisschen leichter, glaube ich. Und was wir festhalten müssen, was wir wirklich festhalten müssen, ist, jetzt es nicht anzusprechen, kann nie eine Alternative sein, weil ich, wenn ich denke, ich sage nichts und tue so, als hätte ich es nicht wahrgenommen, dann ist es nicht so, dass ich keine Botschaft gebe. Also ganz nach Watzlawick zu sagen, nicht kommunizieren geht nicht. Ne? Also es ist, wenn ich nichts sage, sage ich aus, ich dulde es. Deswegen sagen wir sehr, sehr klar, sie müssen schon sich ansprechen und nicht zu handeln, wenn ich Gewalt wahrnehme, ist auch eine Gewaltform.
Und da jetzt meine Riesenfrage, weil ich glaube, es gibt wirklich ganz vielen Einrichtungen, so die haben es geschrieben, zum Teil haben die Ampeln oder Verhaltenskodex Beschreibung einzelne Subteams verschriftlicht und da stehen die jetzt. Und ich glaube, da ist auch so ein ganz wichtiger, entscheidender Dreh- und Angelpunkt, dass die genau an dieser Stelle lebendig werden und lebendig bleiben. Ihr habt Zeit angesprochen. Was meint ihr, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja Mist, das merke ich auch, bei uns ist es so, wir wollen es lebendiger gestalten. Wie viel Zeit sollte man einplanen und an solchen Stellen genau setzt ihr auch an? Euch kann man dazu holen, um genau diese Bereiche mit euch zu erarbeiten?
Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Ne? Das kommt ja natürlich auch aufs Team drauf an. Wenn wir jetzt mal nur auf die Fachkräfte gucken, also ein Team aus Fachkräften setzt sich zusammen, haben wir meistens so den ersten Aufschlag von einem Tag, also 7 Stunden inklusive Pause. Da kann man gut was schaffen. Je nachdem, wie diskussionsfreudig das Team so ist, kommt da manchmal noch ein zweiter Tag oder noch mal ein halber Tag dazu. Aber eigentlich innerhalb von einem Tag ist es gut machbar. Und du hast es gerade angesprochen, bei manchen Teams liegt es so in der Schublade oder gemacht von irgendwelchen kleinen Teams. Ich denke immer, das darf oder das sollte einen nicht abhalten, zu sagen, wir gucken uns das nochmal an. Also nur weil es einmal geschrieben ist, muss es nicht so stehen bleiben. Eine Verhaltensampel ist niemals in Stein gemeißelt, die soll sowieso sich regelmäßig angeguckt werden. Von daher, nur weil man das Schutzkonzept abgegeben hat, heißt das nicht, dass man im Nachgang nicht vielleicht nochmal partizipativ drauf gucken kann. Wenn wir uns die partizipative Ampel mit den Zielgruppen angucken, dann sollte man so ungefähr 12 Stunden einplanen, weil man einfach in kleineren Gruppen arbeitet, oder so ist unser Konzept. Wir arbeiten erst in getrennten Gruppen, erst mit der Zielgruppe, dann mit dem Fachpersonal, sodass beide Gruppen sich eigene Sätze überlegen können, ohne beeinflusst zu werden. Und dann gibt es gemeinsame Termine, wo Zielgruppe und Personal gemeinsam die Regeln im Konsensmodell abstimmen. Und dafür braucht man einfach Zeit. Und die Zeit sollte man sich auch einfach nehmen, damit auch alle gut aufgestellt sind, sich alle Gedanken machen können und dass auch jede Stimme gehört werden kann.
Und es spart im Nachgang auch Zeit, ne? Das ist natürlich wieder höhere Mathematik, aber wenn ich da mehr Klarheit habe, habe ich den Blick frei für andere Aspekte. Und ich sag mal, unabhängig von der Zeit spart es ganz, ganz viel Energie, wenn ich das im Vorfeld klar habe. Solche Verhaltenskodexe geben allen Mitarbeitenden auch eine Orientierung. Speziell den neuen Kräften gefällt es total gut, wenn klar geregelt ist, was ist eigentlich erlaubt, was ist nicht erlaubt und was ist nur in begründeten Ausnahmefällen erlaubt. Das ist schon wirklich ein maximaler Mehrwert. Den übrigens, damit das lebt, gibt es so sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wir geben ja immer auch so ein paar Empfehlungen, nämlich erstmal wirklich in jeder Teamsitzung wirklich proaktiv das Thema anzusprechen und nicht darauf zu warten, dass jemand was hat, sondern Leitung bzw. Moderation der Teamsitzung ist in der Verantwortung, jedes Mal als fixen Tagesordnungspunkt zu fragen, gibt es was zum Verhaltenskodex? Habt ihr Unsicherheiten erlebt in den Gruppen? War irgendwas in der letzten Woche los, was wir besprechen können? Und manche Teams sind ja auch total kreativ und ganz witzig dabei, ne? Sarah, du hattest es, glaube ich, mal erlebt, dass ein Team sich so überlegt hatte, es gibt so Beauftragte, wechselnd wöchentlich Beauftragte für Erinnerungen an die Ampel. Was
erzähl ja, nochmal. Die hatten sich aus Pappe bunte Hände ausgeschnitten, in Rot, Gelb, Grün, und diese Beauftragten haben dann die Ampelsätze in der passenden Handfarbe immer draufgeschrieben und haben die in der ganzen Kita verteilt. Das heißt, also immer alle paar Wochen hat man an einer anderen Stelle eine Hand gesehen mit einer anderen Regel, so dass es immer auch präsent war. Was natürlich auch immer hilft, ist also nicht nur die Einbeziehung der Zielgruppe, sondern auch der Angehörigen, weil dann hat man wirklich den Schutz auch auf mehreren Ebenen. Also man hat das Team, die sich gegenseitig einen Hinweis geben können. Man hat im Optimalfall die Kinder, die sagen, hey, stopp, wir haben das anders vereinbart, lass das mal. Und vielleicht auch die Angehörigen, wenn die Kinder nach Hause gehen oder wo auch immer sie leben und sagen, mir ist heute in der Kita das und das passiert. Und die Eltern wissen, halt Moment, da gab es doch eine Regel. Ich frage da mal nach, ob das wirklich so ist oder nicht. Das heißt, man hat auf mehreren Ebenen da eine positive Kontrolle, und zwar wirklich eine positive Kontrolle. Wir hatten auch schon Einrichtungen, ich glaube, bei dir war das, dass immer wenn irgendwie eine schwierige Situation war, wo es auch schwierig mit dem Verhaltenskodex war, dass dann gesagt wurde, hier Telefon für dich, dass die Fachkraft einmal aus der Situation rauskommt. Ich hatte eine Einrichtung, die haben immer den Zeigefinger auf die Nase gestippt, so als Hinweis, oh, jetzt musst du aufpassen, der Verhaltenskodex nochmal ein bisschen besser vor Augen zu führen. Also da gibt's wirklich auch nette Möglichkeiten, sich gegenseitig ein Feedback zu geben. Und Feedback heißt ja immer, wir entwickeln uns pädagogisch weiter. Also eigentlich sollten wir alle danach streben, auch eine Rückmeldung zu unserem Verhalten zu kriegen, damit wir uns weiterentwickeln können. Wenn wir alle immer hören, boah, du machst deine Arbeit so super, du bist so toll, du bist so perfekt, dann bleiben wir auch auf der Stelle stehen, dann werden wir uns nicht weiterentwickeln. Wenn aber jemand sagt, hey, mir ist das aufgefallen oder mal nachfragt, warum hast du das eigentlich so gemacht, dann haben wir die Möglichkeit, uns selber zu reflektieren und auch nochmal nach Alternativen zu gucken, wovon wir ja alle nur profitieren können.
Und ich merke auch direkt, wie sich's in mir entspannt, ne, von diesem strategischen und oh Gott und wie sagen wir was hin zu, hey, wir haben hier Möglichkeiten, Codewörter, auch Variationen entwickelt, die uns allen gut tun, damit wir eine Kultur des Hinschauens entwickeln mit einem gemeinsamen Ziel und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern wieder mit diesem, wir wollen doch miteinander eine sichere Kita kreieren, so, also so sicher wie möglich irgendwie es schaffen. Also ich denke, das ist, glaube ich, so ein, also es kann es auch angenehmer machen. Und ich war neulich auch in einem Team, da, also die waren betroffen und gleichzeitig so humorvoll. Und es war so toll, weil die haben so viel gelacht, auch in schweren Prozessen. Und ich dachte, Mensch, bei euch, glaube ich, geht's auch noch ein Stück leichter, weil diese Schwere gar nicht immer auch bei schweren Themen da sein muss.
Und das darf es auch sein. Also natürlich gibt es Prozesse, die ihre Schwere haben und die auch wichtig sind, dass da eine Schwere drin ist und dass das sehr ernst genommen wird und genau hingeguckt wird. Aber natürlich dürfen Schutzkonzepte auch Spaß machen. Das sind natürlich schwierige Themen teilweise. Also wenn wir TäterInnen-Strategien uns angucken, Zahlen, Daten, Fakten, das sind keine netten Themen. Die kann man auch nicht nett verpacken. Aber die Auseinandersetzung mit einer Zielgruppe, die Zeit, sich als Team zu nehmen, an Bausteinen zu arbeiten, mal wirklich drauf zu gucken, wie wollen wir eigentlich arbeiten, ist ein ganz, ganz schöner Prozess. Und gar nicht nur die Pflicht, wir müssen das jetzt machen, weil es im Gesetz steht, sondern ich glaube, das bringt Einrichtungen wirklich nach vorne, weil es so vielschichtig auch ist.
Ja. Und ganz ehrlich, wenn das nicht mit Humor möglich wäre, dann wäre ich auch in dem Bereich wirklich verkehrt. Also in unseren Veranstaltungen wird wirklich unglaublich viel gelacht. Das muss man schon sagen. Und Humor fängt meines Erachtens ja auch da an, dass man in der Lage ist, über sich selbst zu lachen. Das heißt, sich selbst auch nicht ganz so ernst zu nehmen zwischendurch mal und sich auch klar zu machen, ich bin als Mensch mit Fehlern ausgestattet und die Fehler machen es auch aus, dass ich dass ich ein Teil der Gruppe sein kann. Und im Übrigen, das ist auch nochmal was, was ich gerne auch sage. Ich glaube, fehlerfreie Erziehung oder Begleitung von Kindern wäre so ziemlich das Schlimmste, was ich mir für Kinder vorstellen kann. Kinder brauchen Erwachsene, die fehlerhaft sind und die in der Lage sind, ihre Fehler auch zu reflektieren. Und das kann auch Spaß machen. Macht's nicht immer. Ich habe auch schon Fehler gemacht. Da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht, wie peinlich, wie kann das denn passieren? Und ist mir fürchterlich unangenehm. Und in der Ansprache dieser Fehler, in der Entschuldigung mit Kunden, müssen wir ja manchmal auch ins Gespräch darüber, ist es ein unheimlich gutes, entlastendes Gefühl, wenn wir feststellen, dass da zurückkommt, Herr Hudemann, jetzt reißen Sie mal zusammen, das kann doch mal passieren. Und jeder macht ja seine Fehler und Sie sind natürlich auch nicht fehlerfrei. Das sind wir nicht. Wir sind absolut nicht fehlerfrei.
Zum Glück, genau. Und aber diese Übersetzung dessen, ne, wie teilen wir es Kindern mit, wie lassen wir sie daran teilhaben, dass wir in die Verantwortung gehen. Ich hätte noch eine für mich spannende Frage, die auch häufig auftaucht. Es gibt ja so Situationen, die wir nicht so klar, oder vielleicht sagt ihr auch, stimmt gar nicht, man kann die klar festschreiben, aber wo ich denke, da ist es schwieriger, sie klar festzuschreiben. Also so uneindeutige Verletzungen. Ich mache mal ein Beispiel auf. Stellt euch vor, eine alleinerziehende Person ist in der Ankommenszeit Eingewöhnung mit ihrem Kind und sie hat sich Zeit genommen, alles wie festgemacht, alles wie festgeschrieben, auch eingehalten und so. Und trotz alledem nach beispielsweise 3 Wochen stellt sie und die Bezugsfachkraft fest, Mist, die Zeit ist vorbei und wir haben Übergabesituationen, die sind noch nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Das heißt, das Kind zeigt eindeutig, dass es damit noch nicht einverstanden ist und dass eine Grenzverletzung am Kind stattfindet. Sie sind im Kontakt miteinander. Ich denke, das ist schon mal ein guter Punkt, aber dennoch merken sie, huch, wir tun hier jemandem weh. Habt ihr eine Idee?
Naja, es gibt Sachen, die würden wir uns natürlich alle schöner wünschen, ne? Wir würden uns Angehörige wünschen, die ganz viel Zeit für Eingewöhnung haben und die dann auch sagen können, nach 3 Wochen, wir starten nochmal neu. Das wird nicht in jedem Fall funktionieren. Und da reden wir über strukturelle Gewalt. Also auch das ist natürlich was es gibt. Also Systeme, in denen sich Zielgruppen befinden, wie zum Beispiel Abholbringzeit, Angehörige sind vielleicht berufstätig, haben auch da feste Zeiten, in denen sie anfangen können. Keiner kann seinem Arbeitgeber sagen, also ich komme jeden Tag so zwischen 8 und 12. Kommt so drauf an, wie mein Kind morgens in die Kita geht. Den Luxus haben wenige. Das heißt, wir sind immer wieder in der Schwierigkeit, wie können wir solche Situationen lösen? Und das Wichtige dabei ist, auf sich zu gucken, auf das Kind zu gucken und auf die Einrichtung zu gucken. Also da im Gespräch zu bleiben, ist schon mal der erste richtige Weg. Wichtig finde ich immer, nicht nur mit Fachkräften und Angehörigen im Gespräch zu sein, sondern auch mit den Kindern. Mal zu fragen, wir haben diese Problematik hier. Du gehst in die Kita, weil ich gehe arbeiten oder was auch immer. Ich mache jetzt mal das Beispiel arbeiten. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Zeit morgens. Wie können wir es eigentlich angenehmer gestalten? Was brauchst du vielleicht auch von mir? Oder was brauchst du von deiner Bezugsfachkraft, die dich hier morgens holt? Wie können wir es dir angenehmer gestalten? Weil die Situation ist jetzt so, da kann ich gerade nichts dran ändern. Aber vielleicht finden wir gemeinsam eine Lösung. Und das ist nochmal auch was anderes, als ich gebe mein Kind einfach ab, gehe weg und das wird schon irgendwie gemacht in der Einrichtung. Sondern man muss sich da wirklich mit den Bedürfnissen aller auch auseinandersetzen, weil wahrscheinlich dieser alleinerziehenden Person wird es auch nicht gut gehen. Keiner gibt sein weinendes Kind gerne in einer Einrichtung. Und der Fachkraft wird es auch nicht gut gehen, wenn die ein weinendes Kind auf dem Arm hat und das festhalten muss, weil die Bezugsperson jetzt gerade geht. Das heißt, man hat viele Akteure, denen es nicht gut geht. Und da gemeinsam drauf zu gucken, ist ein erster wichtiger Schritt. Weil die Situation wird man so nicht komplett lösen können.
Und wenn wir uns jetzt vorstellen, das Kind ist 1 Jahr alt, dann ist es natürlich schwierig, mit dem Kind sich hinzusetzen und zu sagen, Mensch, was brauchst du denn, damit du besser ankommst? Das ist ein bisschen eine schrille Situation. Und trotzdem kann ich in der Haltung danach suchen. Also je jünger ein Kind ist, desto mehr sollte ich versuchen, in Beobachtung und Analyse in den Prozess zu gehen. Das ist jetzt aber alles etwas, was bei der Eingewöhnung schon, glaube ich, die Beteiligten gut auf dem Schirm haben. Es bleibt ein Dilemma und am Ende müssen wir ein bisschen abwägen, was ist denn jetzt eigentlich wichtiger. Aber zumindest müssen wir das mal thematisieren und nicht selbstverständlich denken, naja, ich muss nächste Woche wieder arbeiten und dann ist das so. Dann muss das Kind ja leiden. Für Eltern, Bezugspersonen ist das eine schwierige Kiste. So ein junges Kind in die Betreuung vermeintlich fremder Menschen oder einem unbekannten Umfeld zu stecken. Und da sind manchmal auch elterliche Sorgen im Hintergrund, die das Kind spürt und deswegen gar nicht für sich die Chance hat, sich einzulassen. Also wirklich eine individuelle Fallbesprechung mal zu machen und auch deutlich zu machen, das ist gerade hier schwierig. Und gegebenenfalls tatsächlich Eingewöhnungen auch weiter zu verlängern und zu gucken, bitte sprechen Sie mal mit Ihrer Arbeitsstätte, welche Flexibilität ist möglicherweise da, dass wir gucken, wie wir das auffangen. Und wenn gar nichts geht, nun gut, muss man sich dieser Situation auch neu stellen und in die Gesamtbewertung gehen.
Auch mal nach anderen Bezugspersonen gucken. Also einfach mal weg vom klassischen Raster gucken. Das ist nicht in allen Konstellationen möglich. Aber in jeder Konstellation gibt es vielleicht noch mal was, was man noch nicht ausprobiert hat. Und ich glaube, das ist das Wichtige, auch zu gucken, was können wir uns allen hier für Lösungen anbieten, womit es uns allen besser geht. Und da kann jeder gucken, da können Fachkräfte gucken, je nachdem wie alt das Kind ist, kann das Kind mitgucken, die Bezugspersonen können gucken. Das heißt, man hat ja schon drei Stellen, die mitschauen können, was gibt es hier für Alternativen. Und die dürfen auch vielleicht mal ganz unkonventionell sein, dass vielleicht das Kind erst, keine Ahnung, zu den Großeltern gebracht werden und die bringen das Kind dann in die Kita, weil das irgendwie besser funktioniert oder so. Einfach mal viele Dinge ausprobieren. Trotzdem gibt es Situationen, wo man aus diesem Dilemma nicht rauskommt. Und das muss man auch sehen.
Und was ich ganz klar raushöre, ist, dass wir Grenzverletzungen nicht legitimatisieren können aufgrund waschen immer so, ich muss, sondern dass man da kreativer denkt und auch seine Machtstrukturen überdenkt und schaut, okay, was erträgt das Kind und wie können wir dem Kind seine Würde, ich sag mal, bewahren, indem wir auch ganz klar uns anschauen, wo übertrete ich in diesem Moment die Grenze des Kindes und versuche sie, um alles in der Welt zu schützen. Und ich habe euch eine große Frage gestellt. Es tut mir leid, weil zum Thema Eingewöhnung haben wir zum Glück auch eine Folge. Aber es ist natürlich so wichtig, da zu gucken, was so viel mit Grenzen, auch mit seelischen Grenzverletzungen zu tun hat. Und an diesem Beispiel, glaube ich, sehr gut deutlich auch wird dieses Dilemma des Stresses, dieses Dilemma, ich werde mir vielleicht dessen bewusst und was ihr auch gerade thematisiert habt, ja, ich muss doch aber hinzu, was müssen wir eigentlich und da in die Reflexion zu gehen. Und ich hätte jetzt abschließend noch eine letzte Frage an euch, weil ihr seid ja viel unterwegs, ihr seid in ganz, ganz vielen Teams und genau, ihr seid seit vielen Jahren auch damit beschäftigt, eben genau diese Schutzkonzepte umzusetzen, lebendig zu halten. Und mich würde interessieren, wo läuft es bereits wirklich gut, wo ihr denkt, yes, da sind wir wirklich auch an der Entwicklung so im Miteinander in den Einrichtungen und vielleicht habt ihr auch noch ein Beispiel oder Situation, wo ihr merkt, ach, und da hakt's noch, da braucht's noch ein bisschen.
Oh, in Kürze?
Ja, es ist also schwer, ich weiß. Auch dazu könnten wir ewig sprechen.
Das Allerwichtigste finde ich zunächst mal, die Arbeit in den pädagogischen Einrichtungen kann unglaublich bereichernd sein. Das heißt, pädagogische Arbeit kann reich machen. Das ist jetzt ein bisschen provokativ, weil ich es jetzt nicht unbedingt wirtschaftlich reich machen, so, ne? Aber es gibt so unglaublich viel, weil wir Menschen begegnen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass ich kriege da gerade nichts zurück, dann ist auch irgendwas im System gerade schief oder auch in meiner Haltung möglicherweise noch nicht da, weil ich muss mich zuwenden können, und wieder das finden, wofür ich eigentlich im pädagogischen Bereich tätig bin. Also alle haben irgendwie ihre Eintrittskarte und haben sich bewusst entschieden, pädagogisch zu arbeiten. Und da nochmal dahin zurückzugucken, was ist eigentlich meine Haltung, die ich pädagogisch transportieren will? Und bin ich eigentlich da? Oder geht das aufgrund irgendwelcher Umstände nicht? Bin ich es auch selber, der sich im Weg steht, aber wieder mehr von dem zu machen, was ich ursprünglich will? Und dann bin ich sehr überzeugt, dass das auch wieder bereichern wird. Kinder sind alles, nur nicht doof. Und wir können unglaublich viel von Kindern lernen, weil Kinder ja sehr sensibel reagieren auf das, was wir ihnen anbieten. Wenn ich das schaffe, meine Aufmerksamkeit genau da hinzurichten, dann habe ich einen unglaublichen Mehrwert. Und dann habe ich übrigens in Bezug aufs Schutzkonzept auch schon einen Riesenschritt gemacht.
Ja, ich glaube, dieses wieder Wissen, wofür man den Beruf so ergriffen hat, kriegt man einfach dadurch, dass man gemeinsam an Dingen arbeitet, sich gemeinsam mit Dingen auseinandersetzt. Und dazu gehört einfach auch das Schutzkonzept. Wir merken schon, dass Einrichtungen, wo ein Schutzkonzept am Schreibtisch entstanden ist, jetzt in der Umsetzung im alltäglichen pädagogischen Handeln manchmal an Grenzen stößt, weil manche Gedankengänge einfach auch schwierig sind, wenn man so ein Blatt Papier vor sich hat, sich das durchliest und dann soll man es in die Praxis umsetzen, ist manchmal eine große Herausforderung. Das hat natürlich auch was mit Fristen zu tun. Wir hatten Abgabefristen von Schutzkonzepten in der Eingliederungshilfe, in der Kinder- und Jugendhilfe. Das heißt, das hat natürlich auch dazu geführt, dass da ein Zeitdruck hinter war. Wir merken aber, dass Einrichtungen, die sich jetzt nochmal auf den Weg machen und sagen, okay, das Schriftstück ist fertig, aber wir gucken jetzt nochmal ganz intensiv auf Haltung. Wir gucken jetzt nochmal, wie kriegen wir das lebendig in die Einrichtung, in jeden einzelnen Tag? Wie sind wir Feuer und Flamme für Schutzkonzepte? Dass da deutlich besser läuft, dass da auch alle mit drin sind, dass Angehörige, Personal, auch Trägervertretung einfach nochmal mit voller Elan daran arbeiten und merken, wie wichtig, sinnvoll und auch wie spaßig es sein kann, mal neue Wege zu gehen. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg.
Ich danke euch, Feuer und Flamme für Schutzkonzepte und Kinder sind doch nicht doof. Das nehme ich jetzt nochmal ganz klar mit am Ende. Ich danke euch beiden echt, Jens und Sarah, für eure unfassbar wertvolle Arbeit, fürs Loslaufen, fürs Weitermachen, für ja das Umsetzen auch mit Humor und gleichzeitig mit viel Ernst, wenn es darauf ankommt, wenn es diesen braucht. Und danke euch für diese Folge und für dieses Gespräch. Wir verlinken alles in den Shownotes, dass man auch euch findet, auch gerade für die Einrichtungen, die vielleicht denken, ja, jetzt liegt's da und ach, ich merke, da könnte es noch ein bisschen mehr gebrauchen, dass wir da weiter dran tüfteln.
Ganz vielen Dank für die Einladung, Katrin.
Genau, ganz, ganz lieben Dank für das wirklich sehr schöne Gespräch.
Ich danke euch.